Okay, wir kommen zum nächsten Punkt. Da darf ich ganz herzlich Angelica Garcia aus Kolumbien, jetzt aber aus Düsseldorf, begrüßen. Darf ich Sie schon mal ans Pult bitten? Sie unterstützen Frauen aus südamerikanischen Ländern in Deutschland, andere Frauen sicherlich auch, aber da hauptsächlich. Und auch bei diesen Frauen gibt es natürlich Gewalterfahrungen und Sie wollen uns darüber berichten.
Ja, schönen Abend, vielen Dank für die Vorstellung. Genau, mein Name ist Angelica Garcia. Ich arbeite beruflich eher im Bereich Bildung, politische Bildung und Bildungsarbeit und beschäftige mich auch in diesem Bereich sehr stark mit Frauenthemen, mit Frauenrechte. Und vor allem habe ich seit einigen Jahren versucht, meine Arbeit so ein bisschen an das Positive zu orientieren, also weniger an die Gründe und die Schwierigkeiten von Gewalt und mehr an die Bewegungen, die es in Lateinamerika in den letzten Jahren aufgekommen sind, wo Frauen halt sich empowered haben und angefangen haben, wirklich sich gegen diese verschiedene Formen von Gewalt zu wehren. Ich habe mich am Anfang gefragt, wie das abzutrennen ist, weil aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung in Lateinamerika häuslicher Gewalt sehr schwer trennbar ist von anderen Gewaltformen. Also struktureller Gewalt spielt eine sehr große Rolle auch in dieser häuslicher Gewalt. Es ist nicht nur, was Frauen innerhalb der eigenen vier Wände passieren kann, sondern auch, wie gehen sie damit um, wie sind die Strukturen rundherum. Wir hörten ja eben, es gibt zum Beispiel hier diese Möglichkeit, sich an Frauenhäusern zu wenden. Das gibt es in Lateinamerika auch, weniger staatlichen Hilfen, also die gibt es auch, aber die Mehrheit von diesen Hilfen oder diese Hilfsangebote sind halt kirchliche Träger, die Frauen dabei unterstützen. Nichtsdestotrotz spielt natürlich eine große Rolle, erstmal überhaupt über diese Gewalt zu sprechen. Und da spielen die Strukturen auch eine große Rolle. Also Frauen haben immer sehr viel Angst, sich an die Polizei zum Beispiel zu wenden und solche Gewaltformen anzuzeigen, weil die Angst haben, dass diese Gewalt sich wiederholt, dass sie beschuldigt werden, dass sie das verdient haben, was denen passiert, dass durch die Polizei und durch Strukturen sie halt nochmal viktimisiert werden. Und diese Themen beschäftigen mich halt seit sehr viel Zeit und deswegen habe ich angefangen zu gucken, okay, was machen Frauen für sich selbst? Wie kommen Frauen auch auf den Punkt zu sagen, okay, wir unterstützen uns gegenseitig, wir helfen anderen Frauen und versuchen, diese strukturelle Gewalt oder diese Strukturen zu durchbrechen und versuchen uns halt gegenseitig zu unterstützen. In Deutschland hat meine Arbeit in dem Bereich eher ehrenamtlich angefangen. Ich habe vor 8 Jahren jetzt mittlerweile eine Stillgruppe gegründet. Ich bin ehrenamtliche Stillberaterin und habe eine Stillgruppe auf Spanisch, also von der La Leche League Organisation für Frauen, die aus Lateinamerika kommen und die halt entweder wenig oder gar kein Deutsch sprechen und dadurch nicht die Möglichkeit haben, eine Hebamme in Anspruch zu nehmen, beziehungsweise die Kommunikation mit der Hebamme sehr schwierig ist, und habe halt angefangen, Stillberatung zu machen und mir anzuhören, was sie für Stillprobleme hatten. Und dabei habe ich halt sehr schnell gemerkt, dass das die fachliche Beratung des Stillberatungs, also wie kann ich mein Baby stillen oder ich habe Stillprobleme oder ich kann das Baby nicht richtig stillen, was öfters in meine Aufgaben waren, meine Aufklärungsaufgaben war mit Frauen hier vor Ort auf Deutsch, eher wenig bei diesen Frauen vorkam und sehr viel halt das Gespräch gesucht wurde. Also unsere Stilltreffen wurden dann letztendlich zu Gruppentreffen, wo Frauen sich gegenseitig austauschen konnten und die Möglichkeit hatten, Themen anzusprechen, die sie gerade in dieser schwierigen Phase halt auch betroffen gemacht haben. Und es kamen auch immer mehr solche Erfahrungen, die denen passiert. Also unabhängig davon, dass sie jetzt Müttern wurden, aber auch in der Rolle als Mutter dann letztendlich auch wieder empfindlicher oder mir fällt gerade das deutsche Wort nicht, also dass sie anfälliger wurden, weil sie sich halt eben in dieser Situation jetzt befinden, hier in ein Land zu sein, wo sie die Sprache vielleicht nicht sprechen, wo sie gerade ein Baby bekommen haben, wo sie sich total alleine fühlen und halt eben diese sozialen Strukturen und sozialen Vernetzungen fehlen. Ich habe dann angefangen, also ich wohne mittlerweile in Düsseldorf, ich komme ursprünglich aus Kolumbien und lebe in Düsseldorf seit 11 Jahren und habe dann angefangen, auch Beratung in diesem Bereich zu machen, also zu gucken, an wen kann man sich wenden, welche Hilfestellungen gibt es und wie kann man sich in solche Situationen Unterstützung holen, und dabei aber auch immer auf diese Schwierigkeit gestoßen, dass der soziale, ja, diese Abstempelung, diese soziale Schwierigkeit zu sagen, irgendwo hinzugehen und das anzuzeigen. Meistens sind es auch nicht schweren Formen von Gewalt, also nicht, dass sie zum Beispiel körperliche schwere Gewalt erlitten haben, dass sie halt ins Krankenhaus müssen und das Krankenhaus das halt weitergibt, sondern es sind eher so subtilere Formen der Gewalt, die sie dort erleben und genau, und dann halt eben sich gar nicht trauen, über diese Erfahrungen zu sprechen. Ja, also das ist so ein bisschen, wie ich mit der Situation umgehe. Ich arbeite auch mit halt dem Frauenhaus in Düsseldorf gemeinsam, aber wie gesagt, das sind eher die wenigen Fälle von den Frauen, die sich da Hilfe suchen. Und es geht wirklich mehr darum, sich an der Stellen, die sie halt so ein bisschen Guide geben können und Möglichkeiten geben können, und auch diese Sprachbarrieren. Also wir arbeiten auch mit Dolmetscherinnen, haben mittlerweile so ein kleines Netz an Frauen, an dem ich weiß, ich kann mich an denen wenden, die können dann auch die Frauen begleiten und dadurch halt eben Unterstützung bekommen. Genau.
Ja, dann bedanke ich mich schon mal ein bisschen, Frau Garcia. Wir haben aber sicherlich noch einige Fragen auch. Und zwar sprachen Sie davon, dass die Frauen natürlich schon alleine wegen der sprachlichen Hürden gar nicht wissen, wo sie Hilfe bekommen können. Und dafür brauchen sie jemanden hier vor Ort, der sie unterstützt. Wie erfahren die Frauen von Ihnen? Wie ist das, wie sie denen überhaupt konkret helfen können?
Ja, genau. Also wie gesagt, meine Stillgruppe, also mittlerweile ist es eine Online-Gruppe zu Zeiten von Corona und es ist auch groß gewachsen, dieses Online-Angebot. Aber meine Stillgruppe war halt eben an eine sehr, sehr große internationale Organisation angedockt, La Leche Liga heißt das. Und genau, die Frauen kamen meistens einfach über diese Referenz erstmal, also entweder weil sie davon erfahren haben, im Internet geguckt haben und auch gesehen haben, ich biete diese Stillberatung als Angebot auf Spanisch an. Und als das anlief und solche Situationen kamen, die halt über Gewalt gesprochen wurde in den Gruppen, dann immer mehr über Mundpropaganda, also Freundinnen, die halt von anderen Freundinnen erfahren haben und dann gesagt haben, wende dich mal an diese Person. Und
da kann sie weiß das man, wo diese Frauen wohnen, dass man denen vielleicht, was weiß ich, auch mal Broschüren, Infozettel, wie auch immer, in die Hand geben könnte, in ihrer Sprache, damit sie wissen, oh, ich gehe jetzt mal zu Angelika Garcia und das sind ja Berater.
Jein, also ich habe eine Teilnehmerinnenliste von der Gruppe, wo sich die Frauen halt eintragen, also das heißt, ich habe schon sozusagen meine Rolle als Stillberaterin halt private Informationen der Frauen. Wir haben auch eine Gruppe auf WhatsApp, auf der man sich austauschen kann. Ja, aber jetzt diese Rolle, also wo Gewalt halt angesprochen wird oder was immer öfters vorkommt, das ist eher so ein niederschwelliges Angebot. Also ich könnte natürlich diese Daten auch nicht für solche Zwecke oder so. Ich könnte persönlich natürlich an den Frauen solche Angebote vorschlagen oder so, aber das ist nicht, dass ich irgendwie die Daten weitergebe oder mit Behörden oder so zusammenarbeite.
Ja. Sie sprachen vorhin davon, dass diese Frauen eine subtilere Form von Gewalt erlebt haben. Wie weit ist Gewalt, häusliche Gewalt, Druck, ein Tabuthema in diesen Kreisen?
Ja, es ist doch, es spielt eine sehr große Rolle, wie gesagt. Also es ist seltener, dass die Situation vorkommt, dass die Frauen wirklich körperlich angegriffen werden. Das kann mal natürlich passieren, dass halt so eine Ohrfeige oder so kommt, aber das ist eher die Ausnahme. Es ist sehr viel psychologischer Gewalt auch dabei. Also ab dem Punkt, wo man halt in ein fremdes Land Mutter wird und dann das Gefühl hat, die andere Person kennt sich besser aus, kann die Sprache und man auch gar nicht weiß, was man, womit man rechnen kann. Also man weiß auch gar nicht, ob man in das eigene Land zurück kann, ob man das Kind überhaupt mitnehmen kann und so weiter. Also es sind sehr viele psychologische Aspekte, aber auch wirtschaftliche Abhängigkeit spielt eine sehr, sehr große Rolle. Also sprachliche und wirtschaftliche Abhängigkeit.
Ich habe heute gelesen, die Istanbul-Konvention, Ostamerika ist ausschließlich Mexiko Unterzeichner dieser Konvention. Alle anderen südamerikanischen Länder gehören nicht dazu, was für mich eben auch heißt, die kennen die Rechte auch gar nicht, beziehungsweise die haben womöglich vor Ort die Rechte auch nicht. Und wenn sie nach Deutschland kommen, wissen sie auch möglicherweise ja gar nicht, dass es hier diese Rechte gibt.
Ja, also das würde ich jetzt gar nicht so, von dieser konkreten Frauengruppe würde ich das jetzt nicht so unterschreiben, weil es auch meistens Frauen sind, die eine relativ hohe Bildungsstand haben. Also es sind oft die Migrantinnen, die aus Lateinamerika sozusagen zu uns dann antreffen oder beziehungsweise irgendwie von der Gruppe erfahren, sind meistens keine Frauen, die ungebildet sind und nicht irgendwie so über deren Rechte allgemein als Frauen aufgeklärt sind. Also die erkennen auch die Form von Gewalt als Gewalt, die wissen einfach nur nicht weiter, wie man damit gehen kann oder wie man, an wen man sich in ein fremdes Land dann wenden kann. Genau.
Ja. Ah ja, das ist interessant. Gibt es Fragen an
Ich hätte gerne gewusst, Herr Gelker, wie die Thematik Aufenthalt, ich meine, ich bin dabei gerade in den Verhältnissen von deutschen Männern mit den Lateinamerikanerinnen und dann diese Status von Venezuela in Gefahr, und da nicht mehr als ein psychologischer Druck, der da entsteht, wo die Abhängigkeit wirklich eine große Rolle spielt und dann die Unterwürfigkeit gerade dort größer wird. Und da wäre vielleicht meine Frage, wie häufig du mit solchen Themen dich konfrontiert hast.
Ich weiß nicht, ob ich die Frage
habe. Wegen der Abhängigkeit von dem Ehemann, der durch ihn hat sie den Aufenthalt überhaupt in Deutschland möglich gemacht. Und da sind eben die nicht mehr nur finanzielle, sind psychologische und Entwicklung auch der familiären Verhältnisse dazu führt, dass eine neue Form der Unterdrückung.
Auf jeden Fall. Also das sind genau die Aspekte, die so eine ganz große Rolle spielen. Erstens ist es in Lateinamerika so, dass die sozialen Strukturen meistens stärker sind als die staatlichen Strukturen. Also das heißt, ab dem Punkt, wo ich Probleme habe, falle ich eher in mein sozialen Netz als in ein staatliches Netz. Also es gibt weniger staatliche Unterstützung und das ist allgemein für Lateinamerika so. Dass es diese Angebote hier überhaupt gibt und dass, wenn ich sagen würde, ich möchte mich trennen, ich auf staatliche Unterstützung zurückgreifen kann, das ist zum Beispiel ein fremdes Thema. Also das ist ein absolutes Fremdwort am Anfang. Damit rechnen sie auch überhaupt gar nicht. Sie würden sich dann in anderen Ländern, also in Lateinamerika, eher so an den Familien wenden und auf soziale Netze. Also erstmal über diese Angebote haben sie auf jeden Fall das Gefühl, diese sozialen Netze fallen weg. Das gibt es nicht und dadurch bin ich einfach auf dieser Person oder auf seine Familie angewiesen und ich habe da überhaupt keine Möglichkeiten. Es spielt natürlich auch eine große Rolle, dass sehr viele Familien im Ausland von diesen Menschen abhängig sind, also dass da auch nicht nur eigene familiäre Abhängigkeiten entstehen, sondern entstehen auch nicht persönliche Abhängigkeiten, sondern auch familiäre Abhängigkeiten. Also vielleicht bin ich nicht nur von meinem Partner abhängig, sondern meine ganze Familie bekommt dann auch Unterstützung, die wegfallen würde, wenn ich diese Gewalt anzeige oder mich trenne. ist natürlich auch so ein Punkt. Und ja, dass sie erstmal gar kein Geld verdienen, dass sie erstmal Deutsch lernen müssen und so weiter, um überhaupt ihren Beruf ausüben zu können, spielt natürlich auch eine Rolle. Also es sind sehr, sehr viele Aspekte und deswegen fällt mir so schwer, über häusliche Gewalt zu sprechen, ohne diese anderen Arten von Gewalt mit aufzunehmen, weil das einfach so verwurzelt ist und so verwinkelt ist. Aber auf jeden Fall, es ist eine andere Art der Unterdrückung, ja.
Gibt es weitere Fragen, Anmerkungen? Nutzen viele Frauen, mit denen Sie gesprochen haben, diese Angebote, die Sie ihnen zur Verfügung stellen? Und machen Sie das dann gegenüber Ihrem Partner offen? Oder passiert das heimlich? Sind das heimliche Beratungsgespräche, die geführt werden?
Also meine Erfahrung ist, dass es eher nicht offene Gespräche sind. Also es ist aber auch oft so, dass die Kommunikation zwischen den Partnern schon schwierig ist. Also dass entweder der Ehemann halt einigermaßen Spanisch spricht, aber es ist trotzdem schwierig, halt eben miteinander auf so eine andere Ebene zu kommunizieren. Und die Frauen sprechen dann meistens auch erst noch kein Deutsch. Also es ist meistens nicht etwas, was so offen passiert.
Achtung! Wir bitten um erhöhte Aufmerksamkeit. Es handelt sich um einen Feueralarm. Die Feuerwehr ist bereits gerufen. Bitte verlassen Sie unverzüglich über die Kennzeichen und Rettungswege das Gebäude. Es besteht kein Grund zur Panik.